So, wow, es ist laut mit Mikro. Hallo und herzlich willkommen zur Vorlesung in Algebra. Heute habt ihr die Algebra-Vorlesung mit mir und nicht mit Frau Waldecker. Frau Waldecker lässt sich entschuldigen, sie hat sicherlich was dazu gesagt. Nach ein bisschen technischen Schwierigkeiten habe ich das dann auch hingekriegt. Ich hoffe, die Leute zu Hause sind da und sehen alles. Zumindest wird mir das hier angezeigt. Okay, und ich soll auch nicht so viel rumreden. Ich soll gleich starten und das versuchen wir dann jetzt einmal. Ich habe noch hier einmal das Lemma aufgezeigt, was ihr in der letzten Vorlesung bewiesen habt. Und das heißt, wenn wir uns das angucken, das ist ja über einen Integritätsbereich, den wir hier reden und über Elemente. Und die Aussage, die wir hier treffen, ist irgendwas übers Teilen. Und es gibt noch so eine Aussage zum Thema assoziiert sein. Und wir erinnern uns, assoziiert sein hatte was mit Einheiten zu tun, also mit Elementen aus dem Ring, die multiplikativ invertierbar sind oder auch die Eins teilen. Das ist auch das, was wir jetzt in der Algebra am Anfang machen wollen. Wir wollen ein bisschen das Teilen studieren. Und wenn wir jetzt mal nachdenken, was für Strukturen kennen wir eigentlich aus der linearen Algebra, was für Strukturen kennen wir aus der Schule, dann reden wir ja über sowas wie Q oder R und wenn Sie sich das da überlegen, dann sind ja eigentlich alles Einheiten oder Null. Also in Q und in R können Sie alles teilen oder es ist halt die Null. Und jetzt kann man mal überlegen in der Schule, wer hat denn da auch überhaupt irgendwas zum Thema Teilbarkeitsregeln in Q gemacht? Macht man nicht, ne? Man betrachtet Teilbarkeitsregeln in Z, weil das ist ja eigentlich das, was eigentlich interessant ist. Und was für Teilbarkeitsregeln macht man in der Schule? Also ich glaube, die einfachste, die man kennt, ist so, wann ist eine Zahl durch 2 teilbar? Dann überlegt man sich nochmal, wann ist eine Zahl durch 3 teilbar? Wann ist eine Zahl durch 5 teilbar? Und wenn man sich da das mal anguckt, dann werdet ihr feststellen, das sind ja alles Primzahlen. So, und wenn ich jetzt keine technischen Schwierigkeiten gehabt hätte, ne? Dann hätte ich jetzt die Tafel hochgeschoben und ihr hättet dort eine wunderschöne Definition gesehen. Und zwar würde da jetzt stehen, eine Primzahl ist eine natürliche Zahl, die genau 2 verschiedene natürliche Teile hat. Und zwar 1 und sich selbst. Ich meine, das ist ja das, was eigentlich auch aus der Schule bekannt ist. Ganz wichtig, 1 ist keine Primzahl. Auch wenn Leute in der Straßenbahn das sagen, 1 ist keine Primzahl, denn 1 ist eine Einheit. Also wir wollen nicht, dass Primzahlen Einheiten sind. Okay, also wenn man jetzt eine Primzahl hat, dann gelten 2 besondere Eigenschaften. Und ich muss die Tafel mitnehmen. So, das ist auch schon wieder falsch. Der Knopf ist der richtige. Und jetzt mache ich was ganz Gemeines. Ich schreibe mir hier Quantorenketten an. Ne? Also es sei denn, hier eine Primzahl. Und dann gilt für alle A aus Z zum einen, dass wenn A ein Teil davon P ist, dass daraus folgt, dass A entweder 1 oder minus 1 ist oder dass 1 P oder minus P ist. A meint natürlich. Und eine andere Eigenschaft, die wir auch noch schließen können aus den Primzahlen ist, die ihr auch aus der Schule eigentlich kennen müsstet, wenn ihr wisst, dass P ein Teil von A mal B ist, dann folgt daraus, dass P ein Teil von A ist oder P ein Teil von B. Wobei A und B natürlich beliebige ganze Zahlen sind. Das sind 2 wunderschöne Eigenschaften, die Primzahlen haben. Und diese wunderschönen Eigenschaften wollen wir gerne jetzt auf Ringe verallgemeinern. Wir wollen diese Eigenschaften irgendwie abstrakt fassen und in Ringen verstehen. Das kommt jetzt in der nächsten Definition und ich habe da ein bisschen drumherum geredet, auch wenn, egal. Weil das halt so eine ganz wichtige Definition ist. Wir reden jetzt hier von Primelementen und irreduziblen Elementen. Wir betrachten jetzt halt einen beliebigen Integritätsbereich. Ihr könnt euch also vorstellen, sowas wie Z. Und ihr betrachtet ein Element P aus diesem Integritätsbereich und das soll nicht 0 sein und keine Einheit. Halt ganz wichtig, nicht 0 und keine Einheit. Diese Elemente, die können wir gut verstehen, die kennen wir jetzt, die brauchen wir nicht weiter betrachten. Wir wollen jetzt dieses Element irreduzibel nennen, wenn es die erste Eigenschaft von unseren Primzahlen hat. Also wenn jeder Teil unseres Elements entweder eine Einheit ist, was wir sind ja ins
jetzt die Einheiten. Oder assoziiert ist.
Diese andere Eigenschaft, die zweite, die wollen wir auch abstrakt sehen. Und zwar wollen wir unser Element, was keine Einheit ist und nicht Null, unser Element P, ein Primelement in R nennen, genau dann, wenn für alle Elemente aus dem Ring gilt, dass wenn P das Produkt teilt, dass dann noch folgt, dass es einer der beiden Faktoren teilt. Also ganz wichtig, was merken wir uns? Primelemente und irreduzible Elemente sind immer nicht Null und keine Einheiten. Und sie haben noch eine wunderschöne weitere Eigenschaft. Genau. Jetzt kann man sich halt ein bisschen fragen, so wie ist denn das prim und irreduzibel? Sind das jetzt zwei vollkommen verschiedene Eigenschaften? Und ist es in Z einfach zufällig so, dass Primzahlen diese Eigenschaft haben? Und nein, es ist nicht so. Wir können zum Beispiel zeigen, dass in jedem Integritätsbereich jedes Primelement auch irreduzibel ist. Und das wollen wir jetzt gleich einmal machen. Jetzt ist einmal so die Frage, steht das hier auch schon als Satz auf dem Kurzskript? Ja. Also wir haben den Satz 2.6 und der sagt halt, wenn wir einen Integritätsbereich haben und P ist ein Primelement, dann ist P irreduzibel. Und das wollen wir jetzt einfach beweisen. Und um das zu beweisen, nehme ich Sie zu Hause ein bisschen doller an die Tafel. Ich mache vielleicht auf jeden Fall das Licht ein. Ist das mit der Jalousie okay oder blendet das? Ja, oder Fragen zu stellen ist immer schlecht, ne? Okay, also was sollen wir machen? Wir wollen also zeigen, dass ein Primelement immer irreduzibel ist. Wir nehmen uns also mal ein Primelement her. Also 2p aus R pi. Was sehen wir dann? Wir wollen zeigen, dieses Element ist irreduzibel. Das ist sozusagen die erste Eigenschaft, die da oben steht. Ja, nicht Z, sondern R. Das heißt, wir müssen als allererstes zeigen, dass, aha, da steht hier natürlich gar nicht dran, dass unsere Grundvoraussetzung für die Definition von irreduzibel sein erfüllt ist. Also wir müssen erstmal uns überlegen, dass dieses Element hier nicht Null ist und keine Einheit. Das ist immer der halbe Punkt, der einem nachher die Note versaut, dass man das nicht hinschreibt. Aber in der Definition von Primelement steht ja schon drin, dann ist P nicht Null und P ist keine Einheit. Aber wenn Sie in der mündlichen Prüfung gefragt werden, ob Sie zeigen können, dass irgendwas irreduzibel ist, dann sagen Sie als erstes, denn dieses Element ist ja schon mal offensichtlich nicht Null, und dann überlegen Sie kurz und sagen, ja, das ist auch keine Einheit. Und mit Glück stimmt das auch. Also, gut. Ja, jetzt wollen wir aber halt nachweisen, dass irgendwas auch noch mit den Teilern geht. Also nehmen wir uns jetzt mal ein Element A aus R her. Und wir wählen das so, dass A ein Teiler von P ist. Dann gibt es halt, wie war das nochmal mit Teil? A teilt P genau dann, wenn es ein B aus R gibt, dann gibt es ein B mit der Eigenschaft, dass A mal B gleich P ist. Und das ist ja nicht nur P, das ist ja auch P mal der 1 aus R. Wir haben Integritätsbereich, wir haben immer eine 1. Jetzt lesen wir diese Gleichung hier mal andersrum. Hier steht ja nicht nur A teilt P, sondern hier steht ja auch P teilt A mal B. Einfach mal andersrum lesen. Dann gilt P teilt A mal B. Wir wissen, P ist ein Primelement. Und jetzt schiebe ich das Ganze ein bisschen weiter runter, denn darunter steht ja noch so ein bisschen, zumindest im Z, diese Primelement-Eigenschaft.
hier haben wir vorausgesetzt, wenn P ein Produkt teilt, dann folgt irgendwas. Ja super, wir haben das jetzt halt gerade so hingebastelt, dass wir hier stehen haben, P ist ein Produkt. P teilt ein Produkt. Ja, das heißt, wir können jetzt bei P und P mit Schlussfolgern, dass P entweder A teilt oder B. Ja, oder beides. Also P teilt A oder B. Ja, wenn Sie eine gerade Zahl haben und das ist ein Produkt von zwei Zahlen, dann muss einer der beiden Faktoren gerade sein. Das steckt sozusagen dahinter. Okay, also weil P prim ist, folgt hieraus P teilt A oder P teilt B. A mal B ist gleich P. Das heißt, A ist ein Teil von P und B ist ein Teil von P. P teilt A oder P teilt B. Im ersten Fall gilt jetzt, dass P ein Teil von A ist und A ein Teil von P. Und im zweiten Fall gilt, dass P ein Teil von B ist und B ein Teil von P. Diese Eigenschaft, wenn sich zwei Elemente im Ring gegenseitig teilen, der hat den Namen gegeben. Das war genau die Eigenschaft von assoziiert sein. Also sowohl A als auch B Teile von B sind. Gilt jetzt P ist assoziiert zu A. Oder P ist assoziiert zu B. Ich erinnere mal, wir wollen zeigen, A ist assoziiert zu P oder A ist eine Einheit. Das heißt, im ersten Fall sozusagen werden wir fertig und müssen uns also nur angucken, was ist denn jetzt los, wenn P assoziiert zu B ist. Nehmen wir das mal an. Das sei P assoziiert zu B. Gut, was gilt dann? Wie war das nochmal? Assoziiert sein. Es gibt eine Einheit, sodass das eine Element mal der Einheit des anderen Element ist. Jetzt will ich das einmal richtig wählen. Das heißt, es existiert eine Einheit E. So, dass P das gleiche ist, naja, wir wissen ja schon, P ist das gleiche wie A mal B. Und jetzt möchte ich gerne B schreiben als Einheit mal P. Also schon der A und dann Einheit mal P. Die sind ja assoziiert zueinander, so eine Einheit gibt es. Ja, für P, ich habe hier extra so ein bisschen Platz gelassen, ich hoffe, Sie haben es gemerkt, kann man jetzt auch 1R mal P schreiben. Und diese Seite hier hinten, die kann ich anders klammern, das gilt ja das Assoziativgesetz. Das ist das gleiche wie A mal E multipliziert mit P. Und jetzt haben wir einen Integritätsbereich. Und P war von 0 verschieden. Jetzt steht hier irgendwas mal P, jetzt gleich irgendwas mal P. Wir können die Kürzungsregel anwenden. Das war ja auch in dem Satz drin. Also mit der Kürzungsregel. Folgt 1R ist das gleiche wie A mal E. Naja, jetzt steht der Asenteil von 1. Also teilt A in diesem Fall 1R und ist eine Einheit. Also das haben wir jetzt gezeigt, entweder, nicht entweder, wir haben gezeigt, A ist assoziiert zu P oder P ist assoziiert zu A oder A ist eine Einheit. Insgesamt ist A assoziiert zu P oder eine Einheit. So, ich habe immer noch diese komische Definition verwiesen oder diese halbe Definition, die ich oben stehen habe. Wir können noch einmal kurz spicken auf unser Skript. Wenn P heißt irreduzibel, genau dann, wenn für alle A aus R gilt, dass wenn A ein Teiler von P ist, dass dann folgt, dass A eine Einheit ist oder zu P assoziiert. Und das haben wir also wirklich nachgewiesen. Ah ja, genau, bevor ich es vergesse, Frau Waldecker hat mir ihre ganzen Sachen mitgegeben und unter anderem auch schon Luc. Wenn ich also irgendwas nicht so ausführlich erkläre, wie Frau Waldecker das machen würde oder wenn ihr einfach mehr Erklärungen braucht, einfach in Jean-Luc reinschreiben oder einen Zettel reinschreiben und dann da reinwerfen. Soll ich den rumgeben oder wollt ihr das danach am Ende reinwerfen? Schon wieder eine Frage. Soll ich das rumgeben?
Ich lege ihn hier vorne hin, dann kann er später die Bilder stellen. Jean-Luc freut sich immer über Fragen.
Ja, gut. Also, wo waren wir? Irreduzibel und prim. Was wir jetzt gelernt haben ist, beides sind von 0 verschiedene Elemente, die keine Einheiten sind. Und wenn ich ein Prim-Element habe, ist es immer irreduzibel. Wie ist denn das umgekehrt? Ich kann euch schon mal sagen, in Z ist auch jedes irreduzible Element prim. Aber es gibt Ringe, da ist das ein bisschen anders. Und wir müssen uns jetzt einmal einen komischen Ring angucken, um zu verstehen, dass es irreduzible Elemente gibt, die nicht prim sind. Und dazu betrachten wir jetzt einen Ring, der steht hier mit R. Leute zu Hause mich auch sehen lassen. Hallo. Das ist so ähnlich wie der Ring der ganzen gaußschen Zahlen. Mit einem kleinen Unterschied. Hier steht noch Wurzel 5 vor dem i. Ne? Also wir betrachten nicht nur die Wurzel von minus 1, sondern wir betrachten die Wurzel von minus 5. Aber wenn Sie zwei ganze Zahlen a und b haben, dann ist a plus b mal Wurzel 5i immer noch eine komplexe Zahl. Das heißt, von dieser Menge, die hier steht, kann man relativ einfach zeigen mit dem Teilringkriterium, dass das wirklich ein Ring ist. Man zeigt einfach, das ist ein Teilring der ganzen, der komplexen Zahlen. Und dann zeigt man auch noch, die 1 ist drin. Ne? Also 1 plus 0 mal 5i ist einfach die 1. Das heißt, wir haben dann, wenn es die 1 aus dem großen Ring ist, dann kann man halt auch nachweisen, dass es eine 1 im kleinen Ring ist. Und ja, wir können also sehen, das ist ein Ring mit 1 und weil das halt ein Teilring von den komplexen Zahlen ist, die komplexen Zahlen bilden einen Körper, ist das halt auch ein Integritätsbereich. Ja, wenn Sie in einer großen Struktur keine Nullteiler haben, dann kann es auch in einer kleinen Struktur keine Nullteiler geben. Gut, jetzt kann man sich halt noch überlegen, dass sowohl 1 als auch minus 1 Einheiten sind. Also minus 1 liegt da auch drin, das ist ja minus 1 plus 0 mal 5i. Und 1 mal 1 ist 1 und minus 1 mal minus 1 ist auch 1. Und jetzt ist halt die große Frage, gibt es noch weitere Einheiten? Kann ja gut sein. Ich kenne Ringe, die sehen so ähnlich aus, die haben ganz schön viele Einheiten. Wie können wir das jetzt überprüfen? Also, wir können uns jetzt einfach ganze Zahlen hernehmen. A, B, C und A, B, C und D. So, dass einfach 1 das Produkt von diesen zwei Elementen aus dem Ring ist, nämlich a plus b mal 5i mal c plus d mal 5i. Und jetzt könnte man natürlich irgendwie wild anfangen und losrechnen und das irgendwie versuchen zu lösen. Ich meine, ja, es ist eine schöne Gleichung. Wir machen das natürlich ein bisschen schlauer, denn wir machen jetzt ja Algebra. Und wir überlegen uns, dass wir ja einfach mal komplex konjugieren können. Ich meine, das ist in den komplexen Zahlen, da können wir das machen. Wenn wir die, ist es links, die 1, wenn wir die linke Seite komplex konjugieren oder die 1 komplex konjugieren, kommt 1 raus. Das haben Sie bestimmt schon in Analysis gelernt und auch in linearer Algebra, ich weiß nicht, überall. So, wenn wir die rechte Seite komplex konjugieren, dann haben wir hier ein Produkt stehen. Jetzt müssen wir uns daran erinnern, dass komplexe Konjugation ein Körperhomomorphismus ist. Oder ja, eine lineare Abbildung. Das heißt, wir brauchen wirklich, dass es quasi ein Körperhomomorphismus ist, weil wir wollen das in das Produkt reinziehen. Also das ist quasi eine strukturerhaltene Abbildung. Wir können also, anstelle dass wir a plus b mal 5i mal c plus d mal 5i komplex konjugieren, einfach beide Faktoren komplex konjugieren und dann erst miteinander multiplizieren. Und dann kriegen wir natürlich, also aus i wird minus i, das heißt, es verändert sich hier dieses Zeichen. Wir sehen also, wir haben a minus b mal 5i und c minus d mal 5i. Also da steckt so eine kleine algebraische Sache dahinter. Wer nicht weiß, dass komplex konjugieren Körper Homomorphismus ist, rechnet es mal einfach zu Hause nach. Ist halt ein bisschen nachrechnen, aber geht durch. Also das ist lineare Algebra. Das schafft man damit. Oder man macht es in den Übungen oder im Tutorium, welches hoffentlich ab dieser Woche mittwochs hier in diesem Raum startet. So, jetzt habe ich das auch erwähnt. Und was machen wir jetzt? Wir multiplizieren beide Gleichungen miteinander. Also, auf der Seite, die ich jetzt als links definiert habe. Ist das eigentlich links? Das ist, ja, für euch ist es links. Steht dann da 1 mal 1 und 1 mal 1 ist 1. Das sieht, glaube ich, hoffentlich jeder ein. Auf der Seite, die jetzt rechts ist, steht a plus b mal Wurzel 5i mal a minus b mal Wurzel 5i. Und die meisten von euch wollen ja Lehrer werden, das heißt, sie sehen sofort a binomische Formel. Nein, also. Ne? Hier steht a plus irgendwas mal a minus das gleiche. Das ist die dritte binomische Formel und das ist ja einfach a Quadrat minus b Quadrat. Jetzt ist halt das b, halt b mal Wurzel 5i. Und wenn ich b mal Wurzel 5i quadriere, kriege ich b Quadrat mal 5 mal i Quadrat, also mal minus 1 raus. Und deswegen habe ich hier an dieser Stelle ein Plus. So, das gleiche Spiel nochmal, links, ne? C Quadrat plus 5d Quadrat. Und was ist jetzt das Tolle daran? Wir haben hier eine Gleichung mit natürlichen Zahlen stehen. Ja? A Quadrat, a ist eine ganze Zahl, a Quadrat ist eine natürliche Zahl oder sagen wir eine natürliche Zahl oder 0. B Quadrat ist auch eine natürliche Zahl oder 0, c Quadrat ist eine natürliche Zahl oder 0, d Quadrat ist eine natürliche Zahl oder 0. Das hier spielt sich irgendwie alles in den natürlichen Zahlen mit 0 ab und da können wir natürlich unser Wissen anwenden und wir sehen jetzt hier, wie kann das Produkt von zwei natürlichen Zahlen oder einer 0 1 ergeben? Das dürfen wir alle wissen, das ist halt nur dann der Fall, wenn beide Faktoren 1 sind. Also muss a² plus 5b² 1 sein. Ja, wenn b jetzt nicht 0 wäre, wäre aber a² plus 5b² irgendwie echt größer als 4. Also echt größer als 0. Also mindestens 5, ne? Gut, das heißt, b muss 0 sein und dann ist a² halt 1. Und ja, wie kann a Quadrat 1 sein, wenn a eine ganze Zahl ist, in dem a halt 1 oder minus 1 ist? Ja, das heißt, unsere Einheit, unsere beliebige Einheit, die wir hier gewählt haben, unseren beliebigen Teiler von der 1, davon haben wir jetzt gezeigt, das ist halt 1 plus 0 oder minus 1 plus 0, also 1 oder minus 1. Und damit haben wir nachgewiesen, es gibt nur die beiden Einheiten 1 oder minus 1. Ja, cool. So ein komischer Ring und wir kennen schon alle Einheiten. Das heißt, wir kennen jetzt auch, wenn wir ein Element uns hernehmen, alle Assoziierten. Das ist schon immer ein großes Stück, wenn man so einen Ring studieren möchte, erstmal zu sehen, okay, was ist die 0? Gibt es eine 1? Was sind die Einheiten? So, jetzt wollen wir uns diese Zahl 3 angucken. 3 ist ja eine Primzahl, aber wir wollen sie jetzt in dem Ring R untersuchen. Und wir wollen einmal zeigen, dass dieses Element 3 irreduzibel ist. Wie machen wir das? Also erstmal, wir wollen zeigen, es ist irreduzibel. Ja, 3 ist nicht 0. Klasse, klappt. Und wir zeigen halt auch, 3 ist keine Einheit. Ja, warum? Na, wir haben eben gerade nachgewiesen, die einzigen Einheiten sind 1 und minus 1. 3 ist weder 1 noch minus 1. Fertig. So, das heißt, wir müssen jetzt nachweisen, dass jeder Teiler von A eine Einheit ist oder von 3 eine Einheit ist oder assoziiert zu 3. Also 3 oder minus 3. Wie machen wir das? Wir nehmen uns also wieder so einen beliebigen Teiler her. Wir schreiben 3 als Produkt von 2 Elementen aus unserem Ring. Und jetzt machen wir den gleichen Trick wie oben. Denn das Coole ist, Konjugation, komplexe Konjugation von 3 ist immer noch 3. Also wir betrachten das komplex Konjugierte und haben dann halt 3 ist das gleiche wie a minus b Wurzel 5i mal c minus d Wurzel 5i. Und jetzt multiplizieren wir einfach beide Gleichungen wieder miteinander. Jetzt muss man einmal kurz aufpassen, denn jetzt hat man auf der linken Seite stehen 3 mal 3 und 3 mal 3 ist nicht 3, sondern 9. Und wir sehen also 9 ist das gleiche wie 3 mal 3. Und dann steht das hier nochmal drin, wieder binomische Formel, a² plus 5b² mal c² plus 5d². Und das sind halt wieder tolle Gleichungen in Z. Jetzt ist es hier halt mit dem möglichen Lösungen ein bisschen komplizierter, denn jetzt ist ja a² plus 5b² ein Teiler von 9, und 9 hat ein paar mehr natürliche Teiler. 9 hat die natürlichen Teiler 1, 3 und 9. So, a² plus 5b² kann nur dann 1 sein. Das hatten wir uns ja schon überlegt, wenn a 1 oder minus 1 ist. a² plus 5b² kann das 3 sein. Ja, wenn das 3 ist, dann muss vor dem b immer noch eine 0 stehen, denn 5 mal 1 ist größer als 3. Das heißt, dann müsste a² 3 sein und das ist in den ganzen Zahlen nicht lösbar. Das ist ja sogar in den rationalen Zahlen nicht lösbar. Das dürfen die Leute wahrscheinlich jetzt gerade in der Analysis beweisen. Gut. Aber a² plus 5b² kann natürlich auch 9 sein, ne? Das ist möglich, wenn wir uns das angucken, zum Beispiel, wenn a 3 ist und b 0. Gut. Deswegen haben wir hier... So ein paar mehr, ja genau, wir haben hier ein paar mehr Lösungen, denn in dem Fall ist dann ja c² plus 5d² gleich 0, gleich 1. Nochmal, ha, jetzt habe ich es. Also wenn a² plus 5b² 9 ist, dann muss ja c² plus 5d² gleich 1 sein. Denn 9 mal 1 ist 9 und 9 mal irgendwas anderes ist irgendwas anderes. Und das heißt, in dem Fall wissen wir dann, dass unser c plus 5 c plus d mal Wurzel 5i die Einheit ist. Also das haben wir jetzt gezeigt, nochmal zurück. Wir haben jetzt gezeigt, entweder ist a plus b mal Wurzel 5i eine Einheit oder c plus d mal Wurzel 5i ist eine Einheit. Und wenn wir also immer so ein Produkt haben und wir zeigen, einer der beiden Faktoren ist eine Einheit, dann muss ja der andere Faktor immer assoziiert sein. Das heißt, unser Teiler ist jetzt eine Einheit oder assoziiert. Also so ist es auch, wenn man eigentlich Irreduzibilität zeigt. Man nimmt sich immer ein Produkt her und zeigt, einer der beiden Faktoren ist eine Einheit. Okay, also wir haben jetzt festgestellt und Sie sind so semi-überzeugt oder ihr seid so semi-überzeugt, ich sehe das, Entschuldigung, in diesem Hörsaal muss ich immer die Leute siezen, dass 3 irreduzibel ist. Aber da ist eine Frage, ja.
Wir haben jetzt ja aber nur, dass also C jetzt 9 ist. Du hast jetzt meinen, dass es halt C zu 3 ist.
Ah, nee, C plus D Wurzel 5i ist die Einheit. Und wir wissen ja, dass 3 a plus Wurzel 5i mal c plus Wurzel 5 mal c plus b mal Wurzel 5i ist so. Also da sehen wir wirklich a plus b mal Wurzel 5i ist assoziiert zu 3. Hier sehen wir quasi, dass ja, dieser komische lange Faktor, für den wir uns eigentlich nicht interessieren, assoziiert zu 9 ist. Aber gut, und jetzt wollen wir uns noch davon überzeugen, dass 3 aber nicht prim ist. Das heißt, was müssen wir machen? Wir müssen ein Produkt hinschreiben von 2 Elementen und 3 muss dieses Produkt teilen, aber 3 darf keinen der beiden Faktoren teilen. So, das ist jetzt ein bisschen komisch, weil man das irgendwie sich in Z nicht vorstellen kann, weil 3 da diese wunderschöne Eigenschaft prim zu sein hat. Aber ihr kennt das trotzdem aus Z, ne? Wenn jetzt 12 kann man schreiben als 4 mal 3 und 6 ist ein Teiler von 12, aber 6 teilt weder 4 noch 3. Also so in der Art müssen wir uns das jetzt vorstellen. Und was sehen wir? 3 ist ein Teiler von 9, ne? 9 ist 3 mal 3. Und jetzt schreiben wir 9 nochmal ganz komisch dahin. Wir schreiben jetzt 9 hin als 2 plus 5 mal i mal 2 minus 5, Wurzel 5 mal i. Entschuldigung, immer Wurzel 5. Ja, wieder so eine dritte binomische Formel, dann haben wir 2 Quadrat plus 5. 2 Quadrat plus 5 ist 9. Gut, ich sehe Leute nicken, ich habe mich nicht verteilt. Und jetzt muss man sich halt noch einmal überlegen, dass 3 halt weder ein Teiler von 2 plus 5i noch von 2 minus 5i ist. Wie macht man das am besten? Ja, wir haben ja den großen Körper C, der da drüber liegt. Ne? Wir teilen das einfach in C und stellen fest, die Zahl, die da rauskommt, ist keine Zahl aus unserem Ring. Also, genauso kann man ja so zeigen, dass irgendwas in Z nicht teilt. Wenn ich zeigen möchte, 5 ist kein Teiler von 17, wie mache ich das, wenn die Zahlen größer sind? Naja, ich gebe das in den Taschenrechner ein, 17 teile das durch 5, gucke, ob eine Kommazahl rauskommt. Wenn da eine Kommazahl rauskommt, weiß ich, hier ist kein Teiler. Ja, so mache ich das. Obwohl ich Algebraikerin bin. Genau. Gut, was haben wir also jetzt festgestellt anhand von diesem Beispiel? Es gibt komische Ringe, in denen das Irreduzible und Prim nicht das gleiche. Also, wir müssen unterscheiden zwischen den Begriffen Irreduzibel und Prim. Wir werden später in der Vorlesung sehen, warum Irreduzibel und Prim beide irgendwie wichtig sind für das, was wir machen wollen. Gut. Und was haben wir noch gesehen? Dieser Trick mit dem Komplexkonjugieren war richtig cool. Weil man dann nämlich immer das alles zurückführen konnte auf eine Gleichung in Z oder halt eine Gleichung in den natürlichen Zahlen mit 0. Und in den natürlichen Zahlen mit 0 oder in Z kennen wir uns halt aus, da können wir gut rechnen. Jetzt könnte man natürlich sagen, wäre es dann nicht schlauer, das auf Q zurückzuführen, ne? Denn in Q können wir noch besser rechnen als in Z. Q hat ja den Vorteil, dass wir da auch teilen dürfen. Aber jetzt immer so meine Frage, wer von euch hat in der Grundschule in Z schon geteilt? Also ich habe geteilt immer so und dann kam da so ein Rest raus. Habt ihr das auch gemacht mit so einem Rattenschwanz und dann kam da so ein Rest raus? Genau, das wollen wir jetzt auch machen. In dem beliebigen Integritätsbereich, ja, vielleicht nicht ganz in dem beliebigen Integritätsbereich, aber das ist sozusagen das nächste Konzept, was wir machen wollen. Und da gibt es natürlich jetzt ein Problem. Wenn wir uns so einen komischen Integritätsbereich angucken wie den hier, was soll denn da der Rest sein? Also ich meine, in der Grundschule wusste man immer, ja, der Rest ist halt dasjenige, also ich habe den richtigen Rest, wenn das kleiner ist als das Ding, durch das ich teilen muss. Ja, wenn ich 10 Bonbons habe und ich muss sie auf 3 Leute aufteilen, dann kann ich halt sagen, ich gebe jedem ein und der Rest ist 7. Aber dann war die Lehrerin immer nicht so ganz zufrieden oder der Lehrer und Dann musste man halt noch weiter aufteilen und noch weiter fair sein. Man darf den Rest nicht behalten und irgendwann war der Rest dann 1. Gut, also das ist jetzt das, was wir abstrakt machen wollen. Und das machen wir mit dem wunderschönen Konzept einer euklidischen Normfunktion. Und danach gucken wir uns das Konzept von einem euklidischen Ring an. Also, wir betrachten einen Ring und jetzt betrachten wir eine Abbildung, die bildet jedes von 0 verschiedene Ringelement ab auf eine natürliche Zahl, die auch 0 sein darf. Also für mich ist 0 eine natürliche Zahl, deswegen sagen wir es so, auch die natürlichen Zahlen oder 0. Und wenn sie jetzt 2 Eigenschaften erfüllt, dann nennen wir dieses Ganze eine euklidische Normfunktion. Die erste Eigenschaft ist relativ eingänglich. Wenn wir 2 Elemente aus dem Ring haben und die sind nicht 0, also wir können sie abbilden, dann wollen wir jetzt nicht so eine Homomorphie-Eigenschaft haben. Also ich meine, wenn wir so eine Homomorphie-Eigenschaft hätten, wäre es cool, aber wir fordern das nicht ganz. Wir fordern aber zumindest, dass die Norm von einem Element kleiner gleich die Norm von einem Produkt von diesen beiden Elementen ist. Also durch Multiplizieren machen wir das ein bisschen größer, möglicherweise. Es darf auch alles gleich sein. Okay, was machen wir noch? Und jetzt das Zweite. Das Zweite ist jetzt das, was eigentlich Teilen mit Rest ist. Und das muss man sich mal einmal genauer angucken. Also, wenn wir 2 Elemente aus dem Ring haben und unser A soll nicht 0 sein, also wir wollen durch A teilen, ne? Durch 0 teilen ist immer schlecht, dann explodiert die Welt, das machen wir jetzt gar nicht, wir fordern sofort A ist ungleich 0. So, dann gibt es Elemente Q und R aus dem Ring und das R heißt schon R, weil es nachher der Rest sein soll. So, die sind dann abhängig von A und B, also für jedes Paar A und B existieren solche Elemente Q und R. Wenn ihr andere Paare A und B nimmt und A ungleich 0 ist, gibt es möglicherweise andere Q und R. So, dass ich B halt schreiben kann als B gleich Q mal A plus R. Also quasi B ist das gleiche, also B geteilt durch A ist Q und der Rest ist R. Und es gilt, jetzt muss der Rest halt wieder passend sein, ich meine, das gibt es natürlich immer, man wählt Q als 0 und R als B, dann passt das. Aber wir wollen die auch noch so haben, dass unser Rest entweder 0 ist, ja gut, dann passt das mit dem Teilen, oder diese Normfunktion von R soll echt kleiner sein als die Normfunktion von A. Also, wir fordern, dass wir halt echt kleiner werden. In den ganzen Zahlen wäre es halt der Betrag. Der Betrag von dem Rest soll kleiner sein als der Betrag von A. Wir gucken uns das gleich nochmal an einem Beispiel genauer an. Aber das ist jetzt sozusagen erstmal die Idee. Okay, jetzt kann man sich natürlich wieder die Frage stellen, oder als Mathematiker sollte man sich, als Mathematikerin sollte man sich die Frage stellen, gibt es sowas? Und wenn ja, wie viele? Wir wollen jetzt erstmal halt einen Ring euklidisch nennen, wenn er so eine Normfunktion hat und wenn er ein Integritätsbereich ist. Also wir nennen einen Ring euklidisch genau dann, wenn er ein Integritätsbereich ist. Das ist sozusagen das Erste. Wir wollen eigentlich nur Integritätsbereiche untersuchen. Das heißt, wir haben keine Nullteiler, kommutativer Ring mit 1. Und wir haben eine euklidische Normfunktion. Ich habe jetzt schon so ein paar mündliche Prüfungen miterlebt. Da hat dann Frau Waldecker einfach mal gefragt, ja, nennen Sie mir mal ein paar euklidische Ringe. Und dann ging es halt los, ja, Z, Normfunktion, Betrag. Und dann ging es weiter. So, und wie kann es weitergehen? Das machen wir mal in den nächsten Beispielen. Also hier nochmal als Erinnerung oder als Hervorhebung. In diesem Sinne ist Z mit der Betragsfunktion als euklidischer Normfunktion ein euklidischer Ring. Also es ist immer ganz hilfreich, sich nicht nur zu merken, was ist ein euklidischer Ring, sondern auch, was ist die zugehörige Normfunktion dazu. Gut, und was wir uns jetzt hier in diesem Beispiel ansehen wollen, ist... Ähm, der Ring der ganzen gaußschen Zahlen. Und auch hier wieder der Hinweis, wenn ich jetzt beim Durchlaufen des Beispiels zu schnell bin, sagt es Jean-Luc. Und im Notfall macht Frau Waldecker dann halt nochmal eine Podcast-Folge. Also dann. Was machen wir jetzt als Normfunktion? Ja, wir betrachten die Normfunktion, die uns halt schon so viel geholfen hat. Wir bilden ein Element a plus bi, welches jetzt nicht gerade die 0 ist. Ich meine, 0 können wir auch abbilden und dann müssen wir halt, um die Normfunktion zu erhalten, das auf r ohne 0 einschränken. Ab auf a Quadrat plus b Quadrat. Ah, und wir machen das sogar noch ein bisschen cooler. Wir bilden, machen das in ganz C. Also man kann natürlich jede komplexe Zahl einfach mal mit dem komplex konjugierten multiplizieren. Wenn wir also a und b aus den reellen Zahlen haben, soll einfach die Norm von a plus bi gleich a Quadrat plus b Quadrat sein. Und was wir zeigen wollen, ist, dass die Einschränkung dieser Norm auf Ring der ganzen gaußschen Zahlen ohne 0 eine Normfunktion ist. Okay. Vielleicht schreiben wir das einmal an die Tafel, damit wir uns immer daran erinnern, wie das definiert ist, denn wir scrollen ja jetzt gleich weiter.
Also zur Erinnerung, n geht von c nach c und bildet a plus bi ab auf a Quadrat plus b Quadrat, das ist ja das gleiche wie a plus bi mal a minus bi. Ich glaube, das brauchen wir heute nicht.
So. Warum ist das sinnvoll? Genau. Wenn wir jetzt a plus bi komplex konjugieren mit a minus bi, und Frau Waldecker nennt die komplexe Konjugation gerne, wir nennen sie immer mit so einem Stern, nicht mit so einem Querstrich wie in der Analysis, sondern halt mit so einem Stern. Sternnotation ist jetzt das, was alle in der Vorlesung kennen. Wenn ihr lieber die Querstrichnotation verwendet, führt es einmal ein, sagt, das ist für mich die komplexe Konjugation. Stern kennen wir. Ist aber trotzdem eigentlich immer ganz nett, die komplexe Konjugation einmal zu erwähnen. Okay, und wir verwenden halt wieder, dass es ein Körperautomorphismus ist. Also, es ist nicht so wichtig, dass es bijektiv ist. Halt ist es wichtig, dass wir das einfach aus der Multiplikation und aus der Summen, aus Summen halt reinziehen. Also in Summen und in Multiplikation, wie heißt denn das nochmal? Produkte. Das ist das Wort, das ich brauchte. Also wir können das in Summen und in Produkte reinziehen. Das ist das Wichtige. Und das ist auch das, was wir hoch und runter verwenden werden bei dieser komplexen Konjugation. So, wir wollen also jetzt zeigen, dass es eine euklidische Normfunktion ist. Und dafür gucken wir uns NF1 an. Was war nochmal NF1? Wir nehmen uns zwei Zahlen aus unserem Ring, die beide nicht 0 sind. Also zum Beispiel Alpha, und Alpha nennen wir jetzt A plus BI und Beta C plus DI. Das heißt A, B, C und D sind ganze Zahlen. Und die sind gerade so, dass nicht A und B gleichzeitig 0 sind und C und D gleichzeitig 0 sind. Und jetzt gucken wir einfach mal, was passiert denn, wenn wir jetzt die Norm von Alpha mal Beta bilden. Jetzt kann man natürlich Alpha mal Beta ausrechnen und davon die Norm bilden und dann wird das eine schöne Rechnerei. Oder wir machen halt einen coolen Trick, weil wir Algebraiker sind. Wir rechnen halt, wir nehmen diese Rechenregel halt her. Wir rechnen Alpha mal Beta mal Alpha mal Beta komplex konjugiert. Und weil wir ja wissen, dass komplexe Konjugation ein Körperautomorphismus ist, können wir diese Stern einfach in die Klammer reinziehen. Und haben dann Alpha mal Beta mal Alpha Stern mal Beta Stern. Jetzt haben wir in C einen kommutativen Ring mit 1, das heißt, wir können das alles vertauschen, haben also Alpha mal Alpha Stern mal Beta Stern. Das ist also die Norm von Alpha mal die Norm von Beta. Jetzt muss man sich das einmal überlegen, naja, die Norm von Beta, die ist größer gleich 1, weil Beta nicht 0 ist. Ja, wieso? C und D sind nicht beide 0.
Und wenn wir C² plus D² haben und nicht beide so haben und sind 0, dann ist es größer als 1.
und D sind ja ganze Zahlen. Also können wir hinschreiben, dass dieses Produkt, was hier steht, größer gleich Alpha ist. Und das ist NF1. Ja, das Schwierige ist immer NF2. Und auch das machen wir jetzt ganz langsam. Und wir machen das jetzt im Wesentlichen genauso, wie wir das auch in Z machen würden. Also wenn ihr zwei riesengroße Zahlen in Z habt und ihr sollt sie mit Rest durcheinander teilen und ihr dürft einen Taschenrechner verwenden. Wie macht ihr das? Also ich würde mir nicht die 10er-Reihe irgendwie von dieser riesengroßen Zahl hinschreiben und das dann wie in der Grundschule mit einem Rattenschwanz rechnen. Ich nehme diese riesengroße Zahl, teile sie durch die riesengroße andere Zahl, dann kriege ich da irgendwie sowas raus wie 5, bla 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 bla. Ich merke mir die 5. Jetzt multipliziere ich die 5 mit meiner kleinen Zahl und ziehe das, was ich rauskriege, von der großen Zahl ab und habe dann den Rest. Nochmal langsam. Also wir stellen uns vor, riesengroße Zahl 123 geteilt durch 51. Ja, gut, das kann man jetzt im Kopf machen, aber wie macht man das? Man teilt 123 durch 51 in Q, kriegt dann daraus, das ist 2, irgendwas. Und jetzt um dieses irgendwas, also was ist der Rest? Was ist der Rest? Um das rauszukriegen, rechnen wir dann halt einfach 123 minus 2 mal 51 und dann kriegen wir hier den Rest raus. Ne?
So, unser grobe Paarplan, der war jetzt ein bisschen komplizierter, jetzt machen wir das Ganze in ZI. Also wir nehmen uns zwei Zahlen, Alpha und Beta, schreiben die hin wie oben und diesmal soll halt Beta nur ungleich 0 sein, Alpha darf ruhig 0 sein. Und jetzt wissen wir, C ist ein Körper, das heißt, wir können dort von Beta das inverse Element, multiplikativ inverse Element hinschreiben. Und jetzt können wir einfach mal Alpha mal Beta hoch minus 1 rechnen. Also 123 durch 51. Gut. Wir erinnern uns alle an das Rechnen mit komplexen Zahlen aus der Analysis oder aus der linearen Algebra. Und stellen fest, das ist a plus bi mal c minus di geteilt durch c Quadrat plus d Quadrat. Und was man sich jetzt halt überlegen kann, ist, wenn wir diese Zahl, die hier steht, halt in Imaginär- und Realteil zerlegen, dann kommen sowohl der Imaginärteil als auch der Realteil aus Q. Ja, wenn man hier das Produkt bildet, oben im Zähler stehen ja nur ganze Zahlen und dann haben Sie halt immer Realteil ist eine ganze Zahl geteilt durch c Quadrat plus d Quadrat und Imaginärteil ist auch eine ganze Zahl durch c Quadrat plus d Quadrat. Und weil das alles ganze Zahlen sind, sind diese Brüche dann halt Brüche. Hm? Gut. Das heißt, wir können Alpha mal Beta hoch minus 1, diese schöne Sache, die hier steht, auch schreiben als S plus TI. Und S und T sind jetzt irgendwelche Brüche. Und jetzt machen wir ein cooles Bild dazu. S und T sind irgendwelche Brüche. Und habt ihr euch das schon mal angeguckt, wie man die ganzen Gaußschen Zahlen veranschaulichen kann? Also die komplexen Zahlen kann man ja durch so eine komplexe Ebene veranschaulichen. Die ganzen Zahlen kann man durch einen Zahlenstrahl veranschaulichen. Und auch die ganzen Gaußschen Zahlen kann man durch so eine Art Ebene veranschaulichen. Wir malen halt die komplexe Ebene dahin und jetzt malen wir aber da so ein Gitter rein. Also wir malen quasi bei 1 einen Strich hin und bei der 1 auf der Imaginärachse bei i einen Strich hin und dann entsteht dadurch ein Gitter. Und die ganzen Gitterpunkte, also da wo sich die Striche, die wir immer malen, schneiden, das sind unsere ganzen Gaußschen Zahlen. Ja, wenn Sie das alles auf Englisch suchen, dann kriegen Sie auch andauernd Lattice-Kram raus für Gitter. Okay, also wir sind jetzt halt irgendwo in den komplexen Zahlen und wir haben dann irgendwo so eine komische komplexe Zahl,
S plus TI, die man durch so einen schönen Punkt auf der komplexen Ebene veranschaulichen kann. Aber es kann halt sein, dass S plus TI nicht auf einen von unseren Gitterpunkten liegt. Also hier ist mit so Punkten ist halt unser Gitter angedeutet und es kann halt sein, dass es dazwischen liegt. Ja? Also es kann halt sein, dass wenn ich 123 mit 51 teile, dass ich nicht 2 rauskriege, sondern 2, irgendwas. Und jetzt ist halt die große Frage, wie runde ich denn jetzt? Ne? Also was ist sozusagen die ganze Zahl, auf die ich das runde? Welche ganze gaußsche Zahl nehme ich denn? Also es bietet sich ja an, eine von diesen Vieren hier zu nehmen. Und es bietet sich auch an, diejenige Zahl zu nehmen, die am nächsten an unseren Punkt dran ist. Und jetzt am nächsten wirklich von der Anschauung her. Also, oder man macht es geometrisch und sagt, die den kleinsten Abstand zu unserem Punkt hat. Gut, wie können wir das jetzt algebraisch aufschreiben? Wir können ja jetzt nicht hinschreiben, so sei jetzt x, y diejenige Zahl, die am nächsten dran ist zu s, t. Nein, wir machen das so, wir sagen, wir wählen jetzt eine ganze Zahl x, so dass unser s sollte ja jetzt hier irgendwo auf der Realachse sein, dass der Abstand von s und x kleiner gleich 1/2 ist. Jetzt überlegen Sie mal, geht das, wenn Sie sich irgendeine rationale Zahl vorstellen, dann finden Sie immer eine natürliche Zahl oder eine ganze Zahl, die mit maximal den Abstand 1/2 hat zu dieser rationalen Zahl. Ja, entweder ist sie halt irgendwas, wenn man sie jetzt in der Dezimalbruchdarstellung halt hinschreibt, dann steht da ja immer irgendwas, Komma, und dann größer 5 oder kleiner 5, oder es ist halt genau Komma 5, dann kann man sich beides aussuchen. Und das gleiche machen wir mit y. Auch y wählen wir so. Unser t liegt jetzt ja irgendwo hier. Kann man eigentlich mal einen Pfeil sehen? Ja. Unser t liegt irgendwo hier. Und wir wählen das y halt so, dass es einen minimalen Abstand zu t hat. Nämlich einen, der kleiner ist als 1/2. Ja. Und jetzt können wir die Anschauung vergessen. Also alle diejenigen, die sagen, oh, Geometrie, da dreht sich immer bei mir alles im Kopf. Wir wählen das einfach so und jetzt setzen wir uns, jetzt gehen wir wieder in die Algebra zurück, jetzt rechnen wir nur noch. Wir setzen uns Q als x plus y i. Also wir setzen uns unser Q einfach als 2 auf das, was wir gewundet haben. Und was ist jetzt unser Rest? Naja, unser Rest ist, was steht jetzt hier? Beta mal das eine minus das andere. Und ich hoffe, das ist genauso, wie wir das gemacht haben. So müsste doch eigentlich der Rest rauskommen. Gucken wir mal. Also wir setzen uns eher als Beta mal unsere Bruchzahl, ach so, ja, das machen wir ein bisschen anders. Minus, also als diese Differenz hier quasi multipliziert mit Beta. Was ist jetzt das Coole? Jetzt rechnen wir mal los. Was passiert jetzt, wenn wir Q mal Beta plus R rechnen? Dann haben wir also X plus YI mal Beta plus, und für R setzen wir jetzt ein, Beta mal diese Differenz. Ja, da kann man Beta ausklammern. Und wenn man Beta ausklammert, steht in der Klammer x plus yi plus s plus ti minus x plus yi. Das heißt, x plus yi kürzt sich weg und wir haben nur noch Beta mal s plus ti stehen. Und Beta mal s plus ti, was war nochmal s plus ti? S plus ti war Alpha mal Beta hoch minus 1. Wenn ich das mit Beta multipliziere, kriege ich Alpha raus. Also, das passt. So, einmal mal gucken, was war jetzt eigentlich nochmal gefordert. Also wir brauchen Q und R aus R, so dass das gilt und so dass irgendwas noch mit der Norm gilt. wir haben jetzt ja unser Q und unser R einfach irgendwie lustig und beliebig gewählt und ich finde, es ist an dieser Stelle überhaupt noch nicht klar, dass das R jetzt irgendwie aus unserem Ring kommt. Also warum ist das eine ganze Gaußsche Zahl? Bei dem Q verstehe ich das, denn X plus Y, X und Y waren ganze Zahlen, das ist eindeutig für mich eine ganze Gaußsche Zahl, hier sehe ich es nicht, aber wir haben ja diese Rechnung hier nachgerechnet. Jetzt können wir das umstellen nach R und sehen, R ist Alpha minus Q mal Beta. Q war eine ganze gaußsche Zahl, Beta war eine ganze gaußsche Zahl, das Produkt ist eine ganze gaußsche Zahl. Wenn ich Alpha minus eine ganze gaußsche Zahl rechne, ganze gaußsche Zahl minus ganze, ist ein Ring, ne? Ist eine ganze gaußsche Zahl. Also das ist super. Unser R ist eine ganze gaußsche Zahl. Wir müssen also jetzt nur noch diese komische Eigenschaft mit der Norm nachrechnen. Also wir müssen zeigen, dass es wirklich jetzt unser Rest ist, unser kleinster Rest. Und wenn R 0 ist, dann ist es geschafft, dann klappt es, ja.
Kann man das R in der Skizze oben irgendwo sehen?
Ich muss die Frage, glaube ich, wiederholen und ich habe erst irgendeine Frage nicht wiederholt. Für die Leute zu Hause, tut mir leid. Ja, streng genommen kann man das irgendwo sehen. Und ich bin ja in Geometrie auch immer so ein Noob. Ich frage mich gerade, ob es wirklich einfach dieser Abstand ist, oder?
Aber es ist ja keine ganz gaußsche Zahl.
Ja, aber ich könnte das hier nehmen und auf den Nullpunkt verschieben. Quasi,
Da darf ich noch nicht auf den Gitterpunkt. Wenn ich da schon nicht...
Ja, stimmt, das ist kein Gitterpunkt, dann ist das falsch. Ah, warte mal. Also, das ist ja auch nur das hier. Dieses Stück müsste ja genau diese Differenz sein. Und das muss ich dann noch mit Beta multiplizieren. Und dann lande ich auf der ganzen gaußschen Zahl. Und wie man zwei komplexe Zahlen miteinander anschaulich multipliziert, habt ihr hoffentlich in der Analysis gelernt. Und wenn nicht, dann fragt mal euren Geometrieprofessor. Ja. Aber danke für den Hinweis. Ja, hast vollkommen recht, das ist keine ganze gaußsche Zahl, der Abstand hier. Aber... deswegen wählt man das so, damit man das irgendwie vielleicht gut anschaulich sehen kann. Sehr schön. Gut, wo waren wir? Also wir wollen zeigen, dass die Norm von R kleiner ist als die Norm von Beta. Und wir nehmen an, dass R in diesem Fall nicht 0 ist. Weil wenn es 0 ist, sind wir fertig. Okay, wir haben die Norm von wir haben ja R gewählt als die Norm von Beta. Nee, nicht als die Norm. Als Beta mal diese Differenz. Und was wir uns auch überlegt haben, ist, dass die Norm multiplikativ ist. Das ist hier bei uns jetzt eine ganz besondere Sache, weil diese Norm gerade so gewählt ist. Was meine ich damit mit multiplikativ? Wir haben hier gezeigt, dass die Norm von Alpha mal Beta gleich die Norm von Alpha mal der Norm von Beta ist. Und ganz streng genommen, wenn ihr mal da drauf guckt, hier haben wir nicht irgendwie verwendet, dass Alpha und Beta ganze gaußsche Zahlen sind. Das gilt für jegliche komplexe Zahlen. Also die Norm von dem Produkt von zwei komplexen Zahlen ist gleich dem Produkt der Normen dieser zwei komplexen Zahlen. Und damit meine ich jetzt auch nicht die Normen aus der Analysis, sondern ich meine die Normen, die wir hier stehen haben. Okay, also was wir machen können ist, wir können daraus schreiben, das ist also die Norm von Beta mal der Norm von dieser Differenz. Und diese Differenz ist ja jetzt, wie wir gerade hier festgestellt haben, keine ganze gaußsche Zahl, aber es ist egal, denn wir haben ja die Norm extra auf ganz C definiert. Das ist für diese eine Stelle, damit wir jetzt die Norm hiervon bilden können. Gut, die Differenz kann man natürlich dadurch ausdrücken, dass man Differenz vom Realteil minus plus die Differenz von den Imaginärteilen mal i sich anguckt. Und jetzt können wir unsere Definition der Norm anwenden, also Realteil zum Quadrat plus Imaginärteil zum Quadrat. Und warum ist das so toll? Weil jetzt steht hier s minus x zum Quadrat. Und jetzt kommt es darauf an, wie haben wir s gewählt? S war gerade so gewählt, dass der Abstand zu x maximal 1/2 ist. Und das heißt, wenn wir das Ganze quadrieren, dann ist das das Gleiche, also wenn wir die Differenz quadrieren, dann ist das der Abstand ins Quadrat. Und der ist also kleiner gleich 1/4. Genauso mit t und y. Also haben wir die Norm von Beta mal 1/4 plus 1/4. 1/4 plus 1/4 ist 1/2. Und ein halb mal die Norm von Beta ist echt kleiner als die Norm von Beta. Hey! Und wir haben es also geschafft zu zeigen, dass wir hier einen euklidischen Ring haben. So, und wer jetzt lustig schief drauf guckt, der wird auch gleich feststellen, wenn wir jetzt den anderen Ring nehmen, den wir uns am Anfang angeguckt haben mit dem Wurzel 5, dann wird das an dieser Stelle nicht klappen, denn da stand immer hier noch so ein kleines 5, so eine kleine Zahl 5 davor. Und dann hätte man ein Viertel plus 5 Viertel und ein Viertel plus 5 Viertel ist leider nicht kleiner als 1. Also für diejenigen, die sich fragen, wie kann ich das eigentlich verallgemeinern, muss jetzt nicht jeder verstanden haben. Das klappt da nicht ganz. Ja. Aber wir halten fest, in den ganzen gaußschen Zahlen ist das eine Normfunktion und wir halten auch fest, wir wissen jetzt, die ganzen gaußschen Zahlen sind zusammen mit dieser Normfunktion ein euklidischer Ring. Und jetzt einmal zu meiner Schlampigkeit von meiner Sprache. Ich spreche immer von einer Normfunktion, weil ich irgendwie sage, klar, ich bin in der Algebra, das ist klar, dass ich eine euklidische Normfunktion meine. Also eigentlich müsste ich immer sagen, mit dieser euklidischen Normfunktion. Und ja, euklidischer Ring ist halt wichtig, dass man euklidischer Ring sagt, weil wir lernen noch andere Ringe kennen und dann ist das Wort euklidisch halt das, was man eigentlich verwendet. Ja. Bitte verwechselt das nicht mit der Norm in Analysis, ne? Bei der Norm in Analysis muss man auch einmal die Wurzel ziehen. Also wenn man sich komplexe Normen sich da anguckt. Aber das mit der Wurzel ziehen ist halt in Algebra so ein bisschen blöd, weil dann landen wir nicht mehr in den natürlichen Zahlen unter Umständen. Außerdem ist das mit der Wurzel ziehen, na doch, das geht, das ist noch multiplikativ, aber wir mögen Wurzeln nicht so gerne in Algebra, ne? Also in der Analysis ist es natürlich toll, weil es halt dann wirklich die Länge halt angibt. Und in der Algebra haben wir jetzt halt ein bisschen was anderes.
Deswegen, ich sage das halt einfach nochmal ein bisschen häufiger, weil halt ganz häufig ich jetzt schon gesehen habe, dass in den Übungen oder auch nachher in der Prüfung die Leute dann immer gesagt haben, ja, die ganzen gaußschen Zahlen, die sind ein euklidischer Ring und dann war das ja richtig. Und ist sozusagen die Frage, was ist die euklidische Normfunktion? Und dann haben sie immer gesagt, ja, das ist ja einfach die Norm. Und dann, okay, was ist denn jetzt die Norm? Bitte einmal hinschreiben in der mündlichen Prüfung. Und dann kam halt immer, ja, die 2-Norm. Und das ist halt falsch. Das ist nicht die 2-Norm. Das ist das Quadrat der 2-Norm. So. Und es ist schöner, wenn man einfach sagt, es ist das, was da steht. Ja. Gut, wir haben jetzt ja schon ganz viele, ich finde dieses Kapitel, was wir jetzt so am Anfang machen, immer ganz cool, weil man eigentlich sozusagen anfängt, was kennen wir aus der Schule über das Thema Teilbarkeitsregelung und bla 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 und wie können wir das jetzt einfach einmal ein bisschen allgemeiner verstehen, denn das Tolle ist ja, wenn man erstmal ein bisschen abstrakter verstanden hat, worum es geht, versteht man manchmal Fragen von Schülern viel besser. Also, ne? Warum ist ein Halb das gleiche wie zwei Viertel? Ja, ist es ja auch nicht wirklich, ne? Dann sagen Sie mal zwei Geschwistern. Hier ist eine halbe Pizza, hier sind zwei Viertel Pizza. Wer will welche? Ich glaube, die sagen nicht, ist egal, die streiten sich. Zumindest war es mit meinen so. Aber es ist natürlich gleichwertig. Aber egal, wir wollen jetzt ja nicht über wir wollen nicht über Brüche reden, wir wollen über Teilbarkeitssachen und so weiter reden. Und was lernt man in der Schule noch? Man lernt dann irgendwann so, was ist der größte gemeinsame Teiler? Ich meine, wofür brauchen wir das denn? Wir brauchen das ja zum Kürzen in den Brüchen und man möchte ja immer den größten gemeinsamen Teiler von Nenner und Zähler dann irgendwie rauskürzen. Ja, ich weiß nicht, wie sehr sich das schon rumgesprochen hat, dass man bei dieser Formulierung größter gemeinsamer Teiler in der Algebra sehr aufpassen muss. Und dazu kommen wir dann vielleicht jetzt. Also wir wollen definieren, was ist ein größter gemeinsamer Teiler in allgemeinen Integritätsbereichen.
Dafür brauchen wir einen Integritätsbereich und wir brauchen ein paar Ringelemente, von denen wir sagen wollen, dass es ein größter gemeinsamer Teiler ist. Und wir nehmen uns mal ein Stück her, wobei n halt eine natürliche Zahl ist. Und diesmal halt wirklich eine natürliche Zahl, also wir brauchen mindestens 1. Und wir nennen jetzt b einen größten gemeinsamen Teiler, kurz auch einen GGT. Und es ist der GGT, es ist nicht das GGT, es ist der Teiler. Nicht die Teilerin, nicht das Teilchen, der Teiler. Von A1 bis hin zu AN in R, genau dann, wenn gilt, ja, was muss jetzt ein größter gemeinsamer Teiler machen? Es muss ein gemeinsamer Teiler sein. Das heißt, erstmal muss es jedes von diesen Elementen teilen. So, und wie kann man jetzt sagen, das ist ein größter? Ich meine, man könnte jetzt ja irgendwie sagen, okay, wir machen das nur in euklidischen Ringen und nehmen das dann, wenn die Norm am größten ist. Nee, wir wollen dieses Konzept auch auf Ringen haben, wo wir irgendwie nicht sagen können, was ist größer, was ist kleiner. Wir nehmen es größtmöglich bezüglich der Teilbarkeitsrelation. Also, wenn wir einen weiteren gemeinsamen Teiler haben von den Elementen A1 bis AN, dann soll der gefälligst auch unseren größten gemeinsamen Teiler teilen. Also es ist sozusagen größtmöglich bezüglich der Teilbarkeitsrelation. Außerdem wollen wir diese Elemente teilerfremd nennen, genau dann, wenn jeder GGT, also wenn jeder größte gemeinsame Teiler von diesen Elementen eine Einheit ist. So, wir überlegen uns das mal kurz in Z. Also wenn wir jetzt in Z einen größten gemeinsamen Teiler von den Zahlen 6 und 4 bilden, stellen wir halt fest, das könnte 2 sein. Aber wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter denken und uns genau die Definition angucken, dann stellen wir fest, oh, es ist auch minus 2. Minus 2 ist nach dieser Definition auch ein größter gemeinsamer Teiler von 4 und 6. Und das heißt, es gibt nicht den größten gemeinsamen Teiler. Ein größter gemeinsamer Teiler ist nicht eindeutig bestimmt. Und das heißt, wir müssen da in unserer Sprache aufpassen und halt immer sagen, ein größter gemeinsamer Teiler. Und ich sage das jetzt so ganz deutlich, weil das halt eine Sache ist, die in der Schule halt immer nicht gemacht wird, weil in der Schule wird immer einfach von dem größten gemeinsamen Teiler aus den natürlichen Zahlen gesprochen, mit 0. Und wenn man das so sagt, dann ist es auch okay. Aber wenn wir in der Algebra halt von einem größten gemeinsamen Teiler reden, dann meinen wir halt auch alle Assoziierten zu dem, den wir aus der Schule kennen. Und das ist halt wichtig, dass wir die nicht vergessen. Und das ist so wichtig, dass wir die nicht vergessen, dass ich schon gesehen habe, dass Leute im Staatsexamen dafür Punkte abgezogen bekommen haben. Na, sagen wir mal so zumindest einen halben Punkt. Also wir merken uns das, ne? Ein GGT. Immer nochmal bei jeder Abgabe, die man macht, ChatGPT drüber laufen lassen und sagen, habe ich auch wirklich überall ein GGT und nicht der GGT geschrieben. Das kann ChatGPT hoffentlich überprüfen. Und das wäre auch okay. Sage ich jetzt mal an dieser Stelle. Wir machen noch ein paar kleine Warnhinweise. In einem Integritätsbereich haben wir jetzt definiert, was ein GGT ist. Aber es gibt Integritätsbereiche, da gibt es von Zahlen nicht oder von Elementen nicht unbedingt ein GGT. Ja, es kann halt sein, dass man nie irgendwie ein Element findet, was von allen gemeinsamen Teilern geteilt wird. Klingt komisch. Aber guckt euch mal das erste Beispiel, was wir halt in der Vorlesung jetzt gemacht haben, ein bisschen genauer an, wenn ihr sagt, das ist komisch. Ich glaube, dann ist das eigentlich, da könnte das schief gehen. Ja. Also nur wenn man einen Begriff definiert hat, heißt es nicht, dass es das geben muss. Ja, wir haben ja auch definiert, was ist ein Primelement in einem Integritätsbereich. Und Q ist ein Integritätsbereich, aber in Q gibt es kein Primelement. Ja, 5 ist kein Primelement in Q, denn 5 ist in Q eine Einheit. Ein Fünftel existiert. Jede Zahl ist in Q eine Einheit oder 0. Zweiter Warnhinweis. Wenn wir 5 Zahlen haben, die teilertrennt sind, folgt daraus nicht, dass 2 von denen teilertrennt sind. Also Beispiel, 2, 4 und 1 sind in Z teilertrennt. Denn ein größter gemeinsamer Teiler von den Zahlen 2, 4 und 1 muss 1 teilen, ist somit eine Einheit, also sind die teilertrennt. 2 und 4 sind aber nicht teilertrennt. Wenn ich sagen möchte, dass ich 4, 5 Zahlen habe, ich weiß, ich habe eben gerade nur 3 genannt, aber ist ja egal. Wenn ich also sagen möchte, ich habe mehrere Zahlen und die sind alle immer, wenn ich mir je 2 rausnehme, teilertrennt zueinander, dann verwende ich das Wort paarweise teilertrennt. Hat man das nicht auch, hört ihr schon Maßtheorie? In Maßtheorie muss man immer PWV schreiben, paarweise verschieden. Nee, PWD war das, paarweise disjunkt. Oder in, also, irgendwie erinnert mich das so an mein drittes Semester, wo ich Wahrscheinlichkeitstheorie und Maßtheorie hatte, immer paarweise disjunkt. Wir haben hier paarweise teilertrennt. Paarweise teilertrennt heißt, ein GET von je 2 Elementen ist eine Einheit. Nur teilertrennt heißt, wenn wir uns ein GET von allen Elementen angucken, ist es eine Einheit. Es dürfen ruhig 2 einen gemeinsamen Teiler haben, der keine Einheit ist. Weiterer Warnhinweis. Nee, das ist kein Warnhinweis, man steht ja auch nicht davor. Alle GGTs zu festen Elementen in einem Integritätsbereich sind zueinander assoziiert und umgekehrt. Wenn jedes, ja, also gucken wir uns erstmal die erste Aussage an. Wir stellen uns mal vor, wir hätten 2 verschiedene GGTs von irgendwelchen Elementen. Dann sind ja beides gemeinsame Teiler, weil A gilt. Und weil B gilt, folgt dann auch, dass der eine gemeinsame Teiler den anderen gemeinsamen Teiler teilen muss, das ist ja ein größter gemeinsamer Teiler, und der andere größte gemeinsame Teiler muss auch den ersten größten gemeinsamen Teiler wieder teilen, denn das ist ja auch ein größter gemeinsamer Teiler. Das heißt, aus B folgt, die teilen sich gegenseitig. Und wenn sich 2 Elemente gegenseitig teilen, sind sie zueinander assoziiert. Und wie ist es jetzt umgekehrt, wenn ich einen größten gemeinsamen Teiler habe? Also ich habe ausgerechnet, 1 ist ein GET und ich nehme mir dann ein assoziiertes Element dazu, also irgendeine Einheit. Dann kann ich feststellen, dass das auch ein GET ist, denn na, wenn ich einen Teiler von einem Element habe, dann ist ja auch jeder assoziierte Jedes assoziierte Element zu diesem Teiler ist ein Teiler von dem Element. Das habt ihr, glaube ich, schon nachgerechnet. Wenn nicht, ist es eine nette Übungsaufgabe. Naja, und wenn ich weiß, dass irgendwas ein Teiler von einem Element ist, dann weiß ich auch, dass das ein Teiler von einem assoziierten Element ist. Ich schreibe einfach die Einheit noch mit dran. Ne? Also assoziiert sein ist irgendwie bei den Teilen egal. So, dann betrachtet man noch immer den Sonderfall der Null. Warum? Naja, was ist ein GGT von A und 0 in R? Jedes Element teilt die 0. Denn A mal 0 ist 0. Ja, mein Algebra-Prof hat sich immer tierisch über das Wort Nullteiler aufgeregt, denn er meinte, ein Nullteiler, jedes Element teilt die Null. Denn A mal Null ist Null für jedes Element A aus dem Ring. Ein Nullteiler ist natürlich ein Element, was den Partner beim Teilen, der muss halt von Null verschieden sein, aber gut. Also jedes Element teilt die Null, das heißt A ist ein gemeinsamer Teiler von A und Null in R. Wenn wir jetzt irgendeinen weiteren gemeinsamen Teiler hernehmen, teilt der A, also muss A ein GGT sein. Und das heißt, 0 ist auch ein GGT. Und zwar ist es ein GGT von 0 und 0. Und ich würde mal sagen, das ist auch dann der einzige Fall, wo man wirklich von dem GGT sprechen kann. Weil es gibt nur eine 0. Und alle Assoziierten zu 0 sind 0. Okay. Das war's schon zum Thema. Ja. Ah, ich bin schneller als ich sollte. Ihr dürft ruhig mal Fragen stellen. Aber es ist noch nicht 3:15, oder?
Okay. Wir müssen nur früher weg.
Ja, ist alles in Ordnung. Ich war nur gerade verwirrt, weil hier Technik, ne? So gut, dann machen wir also noch ein Beispiel. Und wir betrachten halt wieder unseren schönen Ring. A plus B Wurzel 5i. Wobei A und B ganze Zahlen sind und wir betrachten halt wieder das als Teilring der komplexen Zahlen. Und wir zeigen jetzt, dass die Zahlen 6 und 4 plus 2 Wurzel i keinen GGT mehr haben. Ich habe ja gesagt, in diesem Beispiel finden wir eigentlich was, in diesem Ring. Wir müssen uns dazu natürlich ein bisschen was überlegen. Also, wenn wir jetzt irgendeine Zahl aus dem, irgendein Element aus dem Ring haben, okay, nee, hier darf ich sogar von Zahlen reden, sind ja komplexe Zahlen. Also stellen wir uns vor, wir haben so ein Element Alpha und das hat die Form a plus b Wurzel 5i. Dann können wir wieder unseren super Trick anwenden. Wir multiplizieren das mit dem komplex Konjugierten und kriegen a² plus 5b² raus. Und jetzt müssen wir nochmal überlegen, was kann jetzt dabei rauskommen. Also, wenn a und b beide 0 sind, kommt dann 0 raus. Wenn b nicht 0 ist, ist b² größer gleich 1, das heißt 5b² ist größer als 5. Und damit ist a² plus 5b² auch größer als 5. Das heißt, das ist eine Zahl, die größer ist als 5. Alle einverstanden? Ja.
Hier steht, dass entweder die Werte 0 und 1 ist klar, oder mindestens 4, aber muss es nicht mindestens 5?
Wir kommen gleich dazu. Aber, also, wenn b größer gleich 1 ist, ist es mindestens 5. Gut, das heißt, wir können annehmen, b ist 0. So, jetzt kommt, genau. Wenn a 0 ist, haben wir uns gerade überlegt, dann kommt da 0 raus. Wenn a den Betrag 1 hat, dann steht da a Quadrat ist 1, dann kommt da, also 1 zum Quadrat oder minus 1 zum Quadrat, dann kommt da 1 raus. So, und jetzt kann hier aber auch a 2 sein oder minus 2. Und 2 zum Quadrat oder minus 2 zum Quadrat ist 4. Und deswegen kommt da auch noch die 4 rein. Deswegen steht hier halt mindestens 4. Also für uns ist wahrscheinlich einfach interessant, 0, 1, A ist 0 oder 1 und B ist 0 oder halt irgendwas anderes ist los. So, die zweite Sache, die wir uns jetzt überlegen ist, wenn wir uns Beta aus R hernehmen und Alpha als Teiler von Beta in R, dann ist auch Alpha mal Alpha Stern ein Teiler von Beta mal Beta Stern. Doch, man sieht das. Also, wenn Alpha ein Teiler von Beta ist, dann ist ja, dann gibt es ein Gamma aus unserem Ring R, so dass Alpha mal Gamma gleich Beta ist. Und da kann ich jetzt ja auch einfach das Komplexkonjugierte wieder bilden. Dann weiß ich halt, Alpha mal Gamma Stern ist gleich Beta Stern. Und jetzt multipliziere ich halt auf beiden Seiten wieder damit und ziehe das Komplexkonjugierte da rein. Schmiert habt, ne? Nicht ordentlich aufgeschrieben. Jetzt kann ich natürlich diese Sachen noch tauschen und sehe halt einfach mal Alpha Stern, das ist ein Teiler von Beta mal Beta Stern. Na,
Jetzt sollte man das vielleicht nochmal ein bisschen ordentlich aufschreiben einmal. Alpha mal Alpha-Stern ist ein mal Gamma-Stern. Denn was mir jetzt wichtig ist, ist, das hier ist Z. Das ist ja quasi wieder dieses Beta. Wenn Beta gleich C plus D Wurzel von I ist, dann war ja das hier einfach C Quadrat plus 5 D Quadrat, das ist also ein Z. Genauso ist das hier ein Z. Und genauso ist das hier ein Z. Also wir sehen, diese Teilbarkeitsbedingung gilt sogar in Z.
Haben wir eigentlich auch schon ganz am Anfang in der Vorlesung immer so ein bisschen verwendet. Dass wenn wir halt dieses mit der komplexen, mit dem komplex konjugierten konjugieren und dann halt damit multiplizieren, dass wir dann halt irgendwie so coole Gleichungen in Z haben. So, okay, was machen wir jetzt? Wir nehmen an, wir hätten einen gemeinsamen Teiler, einen größten gemeinsamen Teiler von 6 und 4 plus 2 mal 5i. Man wird ja eigentlich denken, das ist 2, aber gut. Mal sehen. Und jetzt finden wir zwei gemeinsame Teiler von 6 und 4 plus 2 Wurzel 5i. Wir finden nämlich die Zahl 2 und die Zahl 1 minus 5i. Ja?
Wie sehen wir das? Wir gehen wieder hier auf unsere schöne Schmiertafel und radieren uns ein bisschen was weg von der Schmiertafel. Was wir halt sehen ist, sechs ist das gleiche wie 2 mal 3 und 4 ist das gleiche wie 1, was war das? 2 plus 4 plus 2 Wurzel von i.
Das war die Zahl, die wir anfangen. Ja.
Das ist das gleiche wie 2 mal 2 plus Wurzel von i.
Jetzt muss man sich halt noch einmal überlegen, dass auch 1 minus Wurzel 5i ein Teiler von den beiden ist.
Und ich würde jetzt mal schätzen, dass 1 plus Wurzel 5i mal 1 minus Wurzel 5i, das ist ja 1 zum Quadrat plus 5, das ist 6, das stimmt. Und sieht man es auch hier? Was passiert denn, wenn ich 4 plus 2 mal Wurzel 5i teile durch 1 minus Wurzel 5i. Wir haben bestimmt dann immer Schönes raus, so kann man das überprüfen. Das wäre 4 plus 2 mal Wurzel 5i multipliziert mit 1 plus Wurzel 5i geteilt durch 6. Also 4 minus 2 mal 5 minus 10 und der Imaginärteil ist plus 2 und dann haben wir hier 4. Plus 4 mal Wurzel 5i durch 6 und dann steht hier minus 6, also minus 6 durch 6 ist minus 1. Und hier steht 6 plus Wurzel von i, also plus Wurzel von i.
Okay, also wir haben überprüft, das ist ein gemeinsamer Teiler. Das sind beides gemeinsame Teiler. Und das heißt, wenn das gemeinsame Teiler sind, dann müssen das ja auch Teiler von unserem größten gemeinsamen Teiler sein. So was wir definiert. Jetzt kann ich 2 mal 2 komplex konjugiert rechnen, da kommt 4 raus. Und ich rechne Alpha mal Alpha komplex konjugiert, da kommt 6 raus. Das hatten wir uns ja auch überlegt. Mir angucken und feststellen, das sind jetzt halt auch Teiler von Delta mal Delta komplex konjugiert in Z. Das war diese Eigenschaft 2, die man sich überlegt hat. Ja, das heißt, auch ein größter gemeinsamer Teiler von 4 und 6 in Z muss ein Teiler von diesem größten gemeinsamen Teiler, also von Delta mal Delta Stern sein. Ja, wenn Sie eine Zahl, eine ganze Zahl haben, die von 4 geteilt wird und die von 6 geteilt wird, dann wird sie auch von 12 geteilt. Sie muss nicht notwendig von 24 geteilt werden, aber sie wird von 12 geteilt. Das ist Schulmathematik, das dürfen Sie wissen. Okay, also 12 teilt Delta mal Delta Stern in Z. Jetzt wissen wir ja, Delta teilt aber auch 6 in R. Und jetzt wenden wir wieder die Eigenschaft 2 an und sehen halt, dass Delta mal Delta Stern ein Teiler von 6 mal 6 Stern, also von 36 in Z ist. Zusammengefasst, 12 teilt Delta mal Delta Stern in Z und das ist ein Teiler von 36. Jetzt können wir uns die Teiler von 36 angucken in Z, und zwar diejenigen, die alle nicht negativ sind. Denn Delta mal Delta Stern ist eine positive Zahl. Das ist ja irgendwas zum Quadrat plus 5 mal irgendwas zum Quadrat. Und sehen damit, Delta mal Delta Stern muss 12 sein oder 36. Warum? Teiler von 36, die auch von 12 geteilt werden. Ne? Also Vierfache von 12, die 36 teilen, das sind 12. 24 geht nicht, ist kein Teiler von 36. Und das nächste Vierfache von 12 ist 36. Wenn wir jetzt also uns ein Gamma aus R hernehmen, so dass Delta mal Gamma gleich 6 ist, dann folgt, dass Gamma mal Gamma Stern aus 1 oder 3 ist. Warum? Naja, wieder komplex konjugieren. Und dann wissen wir, Delta mal Delta Stern mal Gamma Stern ist gleich 6 mal 6 Stern, also gleich 36. Wenn also Delta mal Delta Stern gleich 12 ist, dann muss Gamma mal Gamma Stern gleich 3 sein. Und wenn Delta mal Delta Stern gleich 36 ist, dann muss Gamma mal Gamma Stern gleich 1 sein. Und jetzt verwenden wir die Bemerkung oben. Und da haben wir uns ja überlegt, was Gamma mal Gamma Stern überhaupt sein kann. Es kann sein 0, 1 oder mindestens 4. Das heißt, 3 ist nicht möglich. Also kann es nicht 3 sein, also muss es 1 sein. Okay, warum auch nicht? Also ist Gamma mal Gamma Stern gleich, ist Gamma mal Gamma Stern gleich 1 und damit ist ja dann Gamma eine Einheit, weil Gamma mal Gamma Stern ist ein Teiler, also ist gleich 1, das heißt Gamma ist ein Teiler von der 1. Gamma ist also selbst 1 oder minus 1. Und wenn Gamma 1 oder minus 1 ist, dann haben wir hier diese Gleichung, muss Delta 6 oder minus 6 sein. Und jetzt sind wir weg, ne? Ja. Also, das geht nicht, weil 6 kein Teiler von 4 plus 2i Wurzel 5 ist. Und diesen wunderschönen Schluss haben die Leute zu Hause jetzt leider nicht gesehen. Ja, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn es halt wirklich zu schnell am Anfang ging, einfach nochmal was in Jean-Luc reinlegen. Und wir sehen uns dann zum Teil heute Nachmittag. Heute Spätnachmittag, und wenn ihr noch irgendwelche Fragen organisatorischer Sache habt, kommt einfach nach vorne. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit.